Aber es ging ja auch irgendwie darum, provokant zu protestieren und sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, was ja gerade auch Sinn und Zweck der Versammlungsfreiheit ist. Das Grundgesetz kennt ganz viele verschiedene Protestformen und dazu zählen auch diese klassischen Sitzblockaden.
Grundgesetz? Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant.
Heute mit Laura von Grundgesetz verstehen. Laura kennt ihr schon. Sie ist heute schon zum dritten Mal bei mir. Ich habe mit ihr schon gesprochen über die Versammlungsfreiheit, über EU und Grundfreiheiten. Und auch heute wollen wir uns wieder über die Versammlungsfreiheit unterhalten und zwar anhand von praktischen Fällen. Denn damit, glaube ich, kann man die Versammlungsfreiheit noch viel mehr zum Leben erwecken, als wenn man theoretisch drüber spricht. Und wir haben uns beim letzten Mal unter anderem auch drüber unterhalten, wann die Polizei eigentlich eine Demo auflösen darf. Das ist nämlich immer der stärkste Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten und über die schnacken wir heute. Liebe Laura, ich freue mich riesig, dass du wieder zugeschaltet bist, um mit mir ein bisschen über unser schönes Grundgesetz zu plaudern.
Ja, Steffi, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
So, dann lass uns einsteigen. Was hast du uns denn heute so mitgebracht?
Wir haben so ein paar verschiedene Themen. Wir gucken uns mal an, wie das denn eigentlich ist mit Auflagen. Wir haben das letzte Mal ja nur über die Auflösung gesprochen, wie du gerade schon gesagt hast, von einer Versammlung. Aber die Behörde kann da natürlich auch noch andere Maßnahmen ergreifen und nicht immer direkt auflösen. Wir schauen uns da verschiedene Demos an, nochmal ein bisschen retroperspektiv in die Corona-Pandemie. Wie war das eigentlich mit Masken und ist das irgendwie ein Problem mit dem Vermummungsverbot? Wir gucken uns das große Thema Klimakleber an, auch so ein bisschen verfassungsrechtlich und strafrechtlich und dann noch so einen kleinen Ausblick so auf politische Geschehnisse zu den CSDs.
Ja, das sind ein paar super spannende Fälle und größtenteils Fälle, die uns immer wieder begegnen können. Deswegen finde ich die ganz spannend und freue mich drauf, dass wir uns die gleich genauer angucken. Lass uns doch vielleicht mal mit dem Klassiker einsteigen. 1. Mai. Das ist ja einer der klassischen Versammlungstage bei uns in Deutschland. Da gibt es immer super viele Demos und auch super viele Demos parallel. Und ein Fall dazu, du hast mir natürlich schon vorher verraten, welcher es sein wird, mit dem will ich jetzt mal einsteigen. Lass uns mal den Protagonisten, wie nennen wir den, Max, Tim, nennen wir ihn Tim. Tim ist begeisterter Demo-Organisator und hat das schon viele Jahre lang gemacht. Und natürlich will er auch jetzt zum 1. Mai wieder eine Demo organisieren. Warum 1. Mai, Tag der Arbeit? Da finden ganz klassisch traditionell immer die Aufzüge des DGB statt, also Deutscher Gewerkschaftsbund. Und Tim hat sich gedacht, oh, mach mal wieder so wie immer. Da ist ja immer volle Hütte. Große Plakate, Lautsprecher, vielleicht auch ein paar Lautsprecherfahrzeuge. Und Tim hat das Ganze in den vergangenen Jahren immer so organisiert, dass es da ordentlich Randale gab. Es kam also immer wieder zu Kollisionen mit Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten, auch mit anderen Veranstaltungen. Er hat natürlich eines richtig gemacht. Er hat die Veranstaltung, wie sie es gehört, angemeldet. Und er hat auch eine bestimmte Route der Versammlungsbehörde vorgelegt. Und weil er sich gedacht hat, Randale will ich wieder haben. Ich plane die Demo mal so, dass die auch wieder in der Nähe der DGB-Kundgebungen vorbeiführt. Die Versammlungsbehörde hat sich das angeguckt und hat natürlich gedacht, ach, das kennen wir aus den vergangenen Jahren, da wird es ordentlich Stress geben, das machen wir mal so nicht. Und in den vergangenen Jahren haben die Transparente von Tim immer dazu beigetragen, dass die Polizeibeamten behindert wurden. Also die ganz großen Dinger wollen wir vielleicht auch nicht mehr haben. Lass mal Folgendes machen. Der muss woanders lang und es dürfen nur noch kleinere Transparente mitgebracht werden. Heißt, Tim durfte grundsätzlich die Demo durchführen, hat aber Auflagen bekommen. Also das, was du vorhin schon angesprochen hast. Die Route wurde so modifiziert, dass eine akustische Beeinträchtigung der anderen Veranstaltungen nicht möglich war. Und Größe, ich weiß nicht mehr genau, Transparente nur unter 1,50 Meter. Das hat sich die Versammlungsbehörde so gedacht. und Tim fand das nicht so richtig gut. Wie findest du das, Laura? Darf die Behörde solche Auflagen grundsätzlich erlassen und dann auch konkret solche?
Ja, das ist ein ganz typischer Fall aus der Praxis. Es gibt immer Demos und Gegendemos und meistens wollen die irgendwie an den gleichen Orten lang und das kann man natürlich nicht immer gewährleisten. Vielleicht erinnern wir uns einmal noch an die vorherige Folge. Die Versammlungsfreiheit gilt nicht absolut. Versammlungen können auch eingeschränkt werden. Das steht in Artikel 8 Absatz 2 Grundgesetz und konkreter ist das dann im Versammlungsgesetz ausgestaltet. Der Paragraph 15 Absatz 1, der regelt eben diese Auflagen.
Genau. Und damit wir nicht nur Paragraphen zitieren, sondern auch wissen, was drin steht, habe ich mir den nochmal rausgezogen. Da steht drin, ich lese es mal vor. Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzugs unmittelbar gefährdet ist. Heißt also, ich brauche eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, damit so eine Auflage erlassen werden kann, würde ich jetzt so daraus lesen.
Genau, das ist ganz richtig. Aber wir müssen uns auch erstmal fragen, was ist eigentlich die öffentliche Sicherheit oder Ordnung? Und in der Praxis ist meistens die öffentliche Sicherheit einschlägig und das meint eben alles, was wichtig ist, dass es in einem Staat irgendwie sicher zugeht. Das heißt, dass Gesetze eingehalten werden, dass Menschen geschützt werden und dass der Staat und seine Funktionen einfach weiterhin am Laufen gehalten bleiben. Die öffentliche Sicherheit ist immer dann gefährdet, wenn zum Beispiel gegen Gesetze verstoßen wird oder ein bestimmtes Verhalten anderer Menschen gefährdet. Die Behörde darf jetzt aber nicht einfach nur irgendwelche Gründe heranziehen und sagen, hier öffentliche Sicherheit und Ordnung ist gefährdet, sondern sie muss im Vorhinein dann immer so eine Gefahrenprognose machen und dann eben gucken, in dem konkreten Fall haben wir da Anhaltspunkte, ist es logisch, gibt es dafür irgendwie Beweismittel, warum jetzt hier die öffentliche Sicherheit gefährdet sein könnte, wenn die Versammlung durchgeführt wird. Also es reicht nicht aus, wenn einfach nur ein Verdacht besteht oder irgendwie eine Gefahr vermutet wird, sondern man muss immer konkrete Anhaltspunkte heranziehen und das macht man, wenn jetzt die Versammler oder der Organisator einer Versammlung dann irgendwie schon früher Versammlungen organisiert hat, dann guckt man so auch in die Vergangenheit, gab es da irgendwie mal Probleme, haben wir wieder das gleiche Motto, wo irgendwie das sehr diskursiv ist oder den Ort oder Datum. Teilnehmer, Organisatoren, Ähnlichkeiten zur Vergangenheit, das guckt sich die Behörde an und macht dann eben diese Prognose. Und nur dann erlässt sie auch die Auflagen.
Na, ist ja ehrlich gesagt auch ganz schlau, mal zu gucken, wenn jemand eine Demo anmelden will, hat er das schon mal gemacht und wie ist das dann so abgelaufen? Und jetzt haben wir hier natürlich konkrete Anhaltspunkte bezüglich Tim. Der ist mit seinen Veranstaltungen ja immer wieder aufgefallen in der Vergangenheit und zwar ganz konkret. Also es wurden Beamte behindert mit den großen Transparenten und das sollte versucht werden, mit Hilfe dieser Transparente und der Behinderung der Polizeibeamten, dass staatliche Maßnahmen wirklich durchgesetzt werden können. Also die sollten gezielt vereitelt werden. Vermutlich wurden dabei auch diverse Gesetze verletzt, könnte ich mir mal so vorstellen. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellt, wahrscheinlich wurden da auch konkret Menschen gefährdet. Also wenn du mit riesigen Transparenten versuchst, die Polizei zu behindern, da bewusst versuchst, Krawall zu provozieren mit Gegenveranstaltungen, dann ist immer eine konkrete Gefahr sehr wahrscheinlich. Das heißt, sie haben sich das in dem Fall angeguckt und es war relativ offensichtlich. Oh, hier haben wir konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Und gerade wenn eine Demo darauf abzielt, dass es da richtig kracht, dann ist immer ganz schnell die körperliche Unversehrtheit nicht nur von den eigenen Teilnehmern, die ja vielleicht gar nicht wissen, worauf sie sich einlassen, sondern von auch anderen Demonstrierenden gefährdet.
Ja, oder teilweise auch von unbeteiligten Dritten, die da irgendwie nur zugucken wollen. Also das ist genau richtig. Deshalb sind die Auflagen hier einfach nicht zu beanstanden, weil man hat genau konkret geschaut, in der Vergangenheit ist dieses und jenes passiert. Es war immer die 1. Mai-Demo. Der ist da auch immer mit entsprechenden Lautsprecheranlagen dorthin gezogen. Genau das Gleiche hat er dieses Jahr wieder geplant. Und damit eben beide Demos störungsfrei ablaufen können, weil die DGB-Kundgebung hat eben auch ein Recht auf Versammlungsfreiheit und dass das eben störungsfrei abläuft, muss man eben schauen, wie kriegt man jetzt die Interessen in Einklang, dass beide Demos stattfinden können. Das muss ja immer verhältnismäßig sein. Und da hat sich die Behörde eben mit der Routenänderung und mit dieser Begrenzung der Plakatgrößen eben auf Maßnahmen fokussiert, die da verhältnismäßig sind. Sie sind geeignet, um die Gefahren, die wir gerade identifiziert haben, abzuwenden. Sie sind auch erforderlich, weil sonst haben wir genau diese Risiken, die du gerade beschrieben hast. Und am Ende sind sie aber auch das letzte Mittel oder das einfachste Mittel, um irgendwie die Demo stattfinden lassen zu können und in aller Hinsicht dann eben auch angemessen. Und aufgrund dieser Auflagen kann Tim dann ja seine Veranstaltung durchführen und wir hoffen mal, dass es dann nicht zu Zwischenfällen mit der Polizei dennoch gekommen ist. Aber wir haben auf jeden Fall, sage ich mal, alle Maßnahmen ergriffen, um im Vorhinein zu verhindern, dass es zu solchen Störungen kommt oder auch eben auch zu Angriffen auf die Polizeibeamtinnen oder auf die körperliche Unversehrtheit von anderen Personen. Deshalb waren diese Auflagen auch rechtlich in Ordnung.
Naja, und gerade in dem Fall müsste man wohl auch sagen, ey Tim, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, sich drüber zu beschweren, dass man ein bisschen woanders langlaufen muss, dass man nicht ganz so viel Krawall machen darf. Weil die Alternative wäre ja gewesen, und das wäre der viel krassere Eingriff, zu sagen, Tim, du, keine Demo in diesem Jahr, sondern es sind ja nur kleine Maßnahmen, die sicherstellen, dass alle friedlich demonstrieren können. Also von daher, ja. Bisschen jammern auf hohem Niveau, wenn man das dann nicht akzeptieren will, würde ich sagen.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, du hast noch einen ganz spannenden Fall und das ist tatsächlich was, über das ich sehr viel nachgedacht habe in der Pandemie. Hintergrund ist folgender. Es gab ja während der Pandemie, die ja nun nicht gerade kurz war, zahlreiche Demos und in unterschiedlichsten Gruppierungen. Und während vieler dieser Demos herrschte Maskenpflicht. Also musste bei Versammlungen in aller Regel angeordnet werden, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. So, jetzt hast du natürlich das Problem, dass grundsätzlich in Deutschland ein Vermummungsverbot gilt. Und es gab diverse Demos, da stellte sich dann die Frage, okay, es ist ein Mund-Nasen-Schutz, also eine Maske, angeordnet. Es sollte dann aber nicht erlaubt sein, dass weitere Accessoires hinzutreten. Also ich hält jetzt gerade eine Sonnenbrille, ein Hütchen, eine Kappe, eine Mütze. Und das wurde dann damit begründet, dass man gesagt hat, naja, der Mund-Nasen-Schutz darf nicht dazu dienen und soll nicht dazu dienen, eine Identitätsfeststellung der Teilnehmer zu verhindern. Wenn ich dazu aber eine Sonnenbrille trage oder eine Kappe oder was ähnliches, dann kommt das Ganze eine Vermummung ziemlich nahe. Und da stellt sich dann die Frage, ist das erlaubt oder nicht?
Genau, also das ist auch so nicht erlaubt, diese weitere Auflage, aber vielleicht dröseln wir das einfach mal auf. Also als erstes haben wir diese Auflage von der Behörde, die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, also diese Maske. Und die ist erstmal rechtlich nicht zu beanstanden, weil wir haben ja gerade gesagt, hier öffentliche Sicherheit und Ordnung und hier besteht eben die Gefahr für andere Menschen, Gesundheitsschutz ist ein Grundrecht und so weiter. Also da kann man das auf jeden Fall erstmal anordnen. Die Frage war aber jetzt wegen diesem, die dürfen jetzt keine Sonnenbrillen, keine Mützen etc. tragen, ist das eben auch in Ordnung? Und das war es halt eben nicht.
Das heißt, ich darf bei einer Demo, wenn eine Maskenpflicht angeordnet ist, in jedem Fall immer eine Sonnenbrille noch tragen und eine Mütze, weil ich bin dann ja irgendwie ein Stück weit vermummt und meine Identität lässt sich eigentlich von außen nicht mehr so richtig feststellen, würde ich sagen.
Ja, wenn man so von außen drauf schaut, dann wirkt das irgendwie so ein bisschen abstrus und man denkt sich so, hä, das doch, sieht doch irgendwie schon auch aus wie eine Vermummung. Aber man muss sich hier ein bisschen die rechtliche Begründung genauer anschauen. Also wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, bei Versammlungen ist es verboten, sich zu vermummen. Das steht in Paragraph 17a Absatz 2 Nummer 1 des Versammlungsgesetzes. Und da steht eben, dass eine Verhüllung des Gesichts durch geeignete Kleidung auf einer Demo verboten ist, wenn es gerade in der Absicht erfolgt, die eigene Identität zu verschleiern. Genau. Und was das Gericht jetzt in dem Corona-Maskenfall damals entschieden hat, das ist eben, dass ein generelles und von den Absichten der jeweiligen VersammlungsteilnehmerInnen losgelöstes Verbot, also die Mund-Nasen-Bedeckungen mit anderen Accessoires zu kombinieren, eben nicht erforderlich ist. Die Behörde muss zwar durch Auflagen auch verhindern, dass irgendwie keine Verstöße gegen das Vermummungsverbot passieren, aber das generelle Verbot, irgendwie andere Accessoires zu tragen, die das jetzt irgendwie erleichtern können, dass man irgendwie mehr in diese Richtung Vermummung geht. Das geht eben zu weit und ist nicht notwendig, weil man kann ja auch aus anderen Gründen jetzt neben der Mund-Nasen-Bedeckung eben zum Beispiel aus religiösen Gründen einen Schleier tragen. Damit erkennt man auch nicht das Gesicht. Oder wenn jetzt halt die Sonne scheint, dann möchte ich vielleicht auch einfach eine Sonnenbrille tragen. Das mache ich ja nicht aus dem Grund, damit ich nicht identifiziert werden kann, sondern einfach, weil die Sonne scheint. Und deshalb muss man immer drauf gucken, was ist auch die Intention. Also das einerseits ist das geeignet, sich zu vermummen und die Identität zu verstecken. Oder möchte die Person das auch tatsächlich damit bezwecken? Oder macht sie das einfach aus ganz anderen Gründen?
Ja, das ist ganz spannend, weil man sich da sehr gut den Merksatz rausziehen kann. Du hast immer einmal objektive Umstände und da kommt aber noch ein subjektives Moment dazu. Ich hatte das in einer anderen Episode sehr, sehr schön auch zum Äußern gewisser verbotener Parolen. Da hast du auch in zwei Konstellationen objektiv dieselbe Situation. Jemand sagt was. Es kommt dann aber auf die innere Motivation oder die Kenntnis an. Und so ein bisschen ist es hier ja auch. Und das muss man sich, glaube ich, einfach mal vergegenwärtigen, weil so von außen betrachtet ist ja erstmal weird. Also da latschen zwei Leute rum. Beide haben Mund-Nasen-Schutz, haben eine Sonnenbrille auf und eine Mütze, sind also optisch irgendwie nah dran an einer Sturmhaube letztlich, von dem, was du noch sehen kannst oder vielleicht sogar schlimmer. Und in dem einen Fall ist es okay und in dem anderen ist es nicht okay. Das wirkt erstmal verwirrend, ist aber nachvollziehbar, weil es eben wie häufig in unserem Rechtssystem auf das ankommt, was du dir dabei denkst, was du dabei beabsichtigst. Und deswegen ist die Differenzierung auch okay. Also das heißt, wir merken uns, wir brauchen immer zwei Elemente. Einmal der Gegenstand oder das Accessoire muss grundsätzlich geeignet sein, um meine Identität zu verdecken. Und es muss mir aber auch ganz gerade darauf ankommen.
Genau, das ist ganz richtig. Und das sind ja auch so diese typischen Bestandteile von Straftatbeständen. Man hat immer ein objektives Merkmal und eben subjektive Merkmale. Und das Vermummungsverbot führt ja zu einer Strafbarkeit. Und das geht halt eben nur, wenn ich das auch subjektiv bezwecke. Vielleicht noch als kleine Ergänzung um diese subjektive Elemente. Ich möchte eben meine Identität verbergen. Das ist tatsächlich egal, wem gegenüber ich das machen möchte. Also ob ich das jetzt vor der Polizei, also dem Staat, machen möchte. Es reicht auch aus, wenn ich einfach nicht möchte, dass mich Privatpersonen erkennen, zum Beispiel von einer Gegendemo. Dann ist das trotzdem auch ein Verstoß gegen das Vermummungsverbot, weil ich ja bezwecke, dass meine Identität nicht erkennbar ist. Vielleicht, wenn man noch mal so ein bisschen in den historischen Kontext geht von dieser Strafvorschrift, warum hat der Gesetzgeber das überhaupt eingeführt? Und da ist es halt so, dass der Gesetzgeber sagt, eben wenn Personen vermummt auftreten, dann indiziert das eben Bereitschaft zur Gewalt und provoziert auch Straftaten zu begehen. Und in der Regel, so aus Erfahrungsperspektive, waren eben vermummte Menschen immer so der Kern der Gewalttäter auf Demonstrationen. Und irgendwie so die Bereitschaft, gewaltbereit zu sein, ist einfach höher, wenn man vermummt ist, wenn man weiß, die anderen wissen gar nicht, wer hier drunter ist. Und das ist eben der Grund, warum es dieses Vermummungsverbot gibt. Aber es ist eben ganz wichtig, dass es diese zwei Elemente hat.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, warum das gerade auch bei Demos so der Fall ist, weil wir alle noch die Bilder vor Augen haben, wo die Menschen aufmarschieren und wegen der Pandemie haben alle was vorm Gesicht und alle sind nicht so richtig erkennbar. Und es war zum Teil ja auch kalt. Also natürlich hat auch jeder noch eine Mütze auf. Das ist aber eine ganz andere Situation als das, was ich auch schon erlebt habe. Ich war gerade in Hamburg während G20. Und wie soll ich es jetzt sagen? Ich habe nicht weit entfernt vom Bahnhof gewohnt. Es war alles voller Polizeibeamter. Und es hat an vielen Stellen in Hamburg gebrannt. Und ich glaube schon, dass da ein gewisser Erfahrungswert war. Oder wenn da einer mit Sturmhaube auf dich zugerannt kommt, dann gib Gas. So, und ich glaube, das ist was man so ein bisschen vergessen hat. Und natürlich ist es ein gewisses Indiz, wenn du dich versteckst unter einer Sturmhaube oder unter einer Vermummung und rennst dann in komplett schwarzen Klamotten mit einem ganzen Haufen anderer Leute, die vermummt sind und in schwarzen Klamotten auf eine Demo, dann wusste man bei G20, jetzt gibt's gleich richtig Ärger. Also das war auch früher schon so. Das sind gewisse Erfahrungswerte, die die Polizeikräfte vor allem haben. Die müssen sich dann damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das hat man so ein bisschen vergessen während Corona, weil das einfach was anderes ist, wenn du eine Maske aufhast. Also das vielleicht nochmal so als Erfahrungsbericht aus Hamburg. Und das war tatsächlich nicht witzig. Da hattest du auch wirklich, da hattest du Angst, wenn dir so der schwarze Block irgendwie entgegenkam. Ja, das waren krasse Bilder. Ich glaube, wir können aber vielleicht so mal festhalten, dass Auflagen in der Praxis eigentlich relativ häufig eingesetzt werden. Und das Ganze ist keine Schikane, sondern dient einfach nur dem Ausgleich verschiedener Interessen. Weil häufig an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Anlässen gibt es eben nicht nur eine Demo, sondern halt mehrere. Und man versucht dann, Konfliktpotenzial einfach bereits im Vorfeld der Versammlung zu verhindern. Und da kann ich auch noch was beisteuern. Ich war auch auf einer Demo, da gab es Auflagen. Das war zur Reform des Jurastudiums vor der Justizministerkonferenz. Und da kam auch die Polizei. Und wir mussten sicherstellen, dass wir Flüstertüte und Lautsprecher in eine bestimmte Richtung nur aufstellen. Und das sollte dann eben auch für störungsfreien Ablauf sorgen. Also ist eigentlich eine ganz gute Sache, finde ich, eine Auflage. Und auch die kann man ja überprüfen lassen, wenn im Einzelfall eine Auflage mal über das erforderliche Maß hinausgeht.
Genau, das haben wir genau in den beiden Beispielen gesehen, weil das waren Fälle aus der Praxis. Da hat das Gericht das eben überprüft und dann gesagt, diese Auflage ist in Ordnung oder halt, diese Auflage ist nicht in Ordnung.
Ja, jetzt wollte ich noch über einen Fall sprechen, Laura. Wir haben es letzte Mal schon ganz kurz die Frage angerissen, was ist eigentlich mit Klimacamps? Ich will jetzt nicht auf die Camps eingehen, aber auf die Klimakleber. Da gab es ja auch eine ganze Menge Spannendes in den Medien zu lesen, auch in den sozialen Medien. Da sollten wir auch drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also das war ein sehr spannendes und auch ein sehr kontroverses Thema. Selbst die ganzen Gerichte in Deutschland waren sich nicht einig, wie man damit umgehen soll. Ich habe zu der Zeit noch in Freiburg gewohnt. Da gab es auch einige Klebeaktionen und ich habe damals noch Sitzungsdienst bei der Staatsanwaltschaft gemacht und bei einem Richter, den ich da kannte, habe leider kein eigenes Verfahren geführt, aber den ich da kannte, der hat tatsächlich einen Aktivisten auch freigesprochen. Das war natürlich ein bisschen größerer Begründungsaufwand. Das gucken wir uns gleich im Einzelnen nochmal an. Die Entscheidung wurde dann am Ende höhere Instanz aufgehoben, aber das war ganz interessant, weil das so ein bisschen die Kontroverse zeigt. Da würde ich auch noch kurz einen kleinen Werbehinweis machen, weil wir haben da zwei sehr schöne Blog-Einträge auf unserem GGV-Blog. Die haben einmal mein lieber Kollege Vincent und ich geschrieben. Vincent hat so ein bisschen sich die Versammlungsform des der Sitzblockaden als Protestform angeschaut. Ist das unter dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit eben geschützt? Und ich habe mir eben diese strafrechtliche Seite ein bisschen genauer angeschaut. Also da könnt ihr das auch gerne nochmal nachlesen, was wir jetzt auch gleich hier nochmal ein bisschen besprechen werden.
Weißt du was, das verlinken wir einfach mal in den Shownotes, würde ich sagen, für alle, die es interessiert. Lass uns mal den Verhalt so ein bisschen angucken. Ich glaube, das kann sich fast jeder vorstellen, weil vielleicht hat es auch jeder von uns erlebt. Also ich in Berlin recht häufig. Da war eine Menge los. Du in Freiburg. Also wir haben eine Protestaktion der letzten Generation. Häufig Sitzblockade auf einer gut befahrenen Straße. Ganz egal, ob in Berlin oder in Freiburg. Und Ziel ist ja eigentlich, dieser Klimaaktivistin auf den menschengemachten Klimawandel hinzuweisen und vor allem auf die erhöhten CO2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr oder generell im Verkehrssektor. Und viele davon, so auch in Berlin, haben sich einfach auf die Straße gesetzt und die Straße blockiert. Es haben sich aber einige auch festgeklebt, manche an der Straße. Später habe ich auch gesehen, das war aber, glaube ich, in dem Fall nicht, an Motorhauben. Da hast du natürlich strafrechtlich gleich wieder ein ganz anderes Problem noch mit dabei. Aber an der Straße festgeklebt. Die Motive des Festklebens kenne ich jetzt nicht. Weiß nicht, ob es nur verhindern sollte, dass man schnell weggeschafft wird oder ob da auch wortwörtlich vermittelt werden sollte, hey, wir kleben hier irgendwie oder treten auf der Stelle. Ich weiß es nicht. Frage ist jetzt natürlich, ist das überhaupt noch eine Versammlung?
Genau, auch wieder hier ganz klares Ja. Also wie bei den Klimacamps, das Grundgesetz kennt ganz viele verschiedene Protestformen und dazu zählen auch diese klassischen Sitzblockaden, weil die Versammlungsfreiheit eben ganz frei gewährleistet. Wo mache ich das? Wann mache ich das? Wie mache ich das? Und hier haben wir ja nochmal dieses Festkleben auf der Straße beziehungsweise sich das dahinsetzen, eben ist ja auch ganz eng mit dem Ziel des Protests verknüpft. Wie du schon sagtest, sie wollen ja auf die Emissionen im Verkehrssektor aufmerksam machen und deshalb natürlich irgendwie der Ort der Straße und vielleicht mal die Leute anhalten, damit eben weniger Emissionen ausgestoßen werden, nur so mal als Verbildlichung. Aber es ging ja auch irgendwie darum, provokant zu protestieren und sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, was ja gerade auch Sinn und Zweck der Versammlungsfreiheit ist.
Ja, und gerade in Berlin hat das zum Teil bei Autofahrern, mich betraf es nicht, ich konnte immer einfach vorbeilaufen auf dem Weg zu den Öffis, aber bei einigen Autofahrern doch für krasse Aggressionen aus dem offenen Autofenster heraus, sage ich mal so, geführt. Da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, ja, aber da gibt es doch so eine Einschränkung, dass es eine friedliche Versammlung sein muss. Wenn ich sowas mache, Straßenverkehr aufhalte und so weiter, ist das dann überhaupt noch eine friedliche Versammlung, die überhaupt geschützt sein kann?
Ja, also das muss natürlich immer im Einzelfall geprüft werden. Wir hatten von der letzten Generation ja auch ganz andere Aktionen. Da wurden irgendwie an Gemälden festgeklebt oder so, wie du jetzt gerade beschrieben hast, an Motorhauben. Und das führt eventuell ja auch zu dauerhaften Schäden, sofern diese Gemälde nicht irgendwie durch Schutzglas geschützt sind. Und da kann man dann schon überlegen, ist das Ganze noch friedlich? Aber beim Festkleben an der Straße haben wir ja keine Beschädigung der Sache. Die Straße wird dadurch nicht beschädigt. Die werden wieder abgelöst und die Autofahrenden können dann da einfach wieder weiterfahren. Also da ist so, dass die Rechtsprechung ziemlich einheitlich sagt, nein, da sind wir nicht bei der Unfriedlichkeit der Versammlung. Das ist noch weiterhin eine Versammlung, auch wenn die festgeklebt sind.
Da kann man übrigens auch mal sehen, wie gut das bei uns hier funktioniert mit den Polizeibeamten, weil diese Proteste gab es auch in Frankreich und da habe ich Bilder gesehen. Da wurde beim Ablösen einiges beschädigt. Es war aber nicht die Straße, sondern es waren die Hände der Aktivisten. Bei uns waren die Polizeibeamten ja alle sehr deeskalierend, da wurde getupft, gelöst, gemacht, getan. So, Conclusio, wir hatten also eine von Artikel 8 geschützte Protestaktion. Da fragt sich dann natürlich, du hast schon gesagt, die Gerichte haben sehr unterschiedlich entschieden, wie kam es denn dann bitte zu Verurteilungen strafrechtlicher Art? Also, weil entweder ist was geschützt oder ist es nicht geschützt. Wie kam es dazu? Vielleicht mal so für alle, die das noch nicht durchdrungen haben.
Genau, also hier muss man nochmal zeitlich genau trennen. Also die Aktion erstmal an sich ist von Artikel 8 geschützt, aber natürlich haben wir hier eine Beeinträchtigung des Verkehrs. Teilweise so stark, dass es irgendwie stundenlang zu Staus kam und die Polizei darf Versammlungen auch auflösen. Das haben wir ja auch schon gelernt. Und hier ist eben die Sicherheit und Reibungslosigkeit des Verkehrs, die muss natürlich weiterhin gewährleistet werden. Wenn jetzt die ganze Stadt blockiert ist mit kilometerlangen Staus und niemand kommt mehr irgendwie voran, ist das irgendwie auch gefährlich. Das ist auch frustrierend für die Person. Und deshalb, wenn man jetzt nicht umleiten kann, was ein milderes Mittel wäre, dann löst die Polizei eben diese Aktion auch auf. Also gerade wenn man an der Hauptverkehrsstraße ist, zur Rush Hour, es gibt keine Umfahrungsmöglichkeiten, dann ist das für die Polizei auch in Ordnung, diese Aktion eben aufzulösen und zu sagen, hier Schutz des Verkehrs wiegt hier einfach schwerer als jetzt diese Versammlungsaktion.
Ja, man darf da vielleicht auch nicht vergessen, dass es ja durch den Rückstau, gerade in einer Stadt wie Berlin, irgendwann an anderer Stelle wirklich auch im Straßenverkehr gefährlich werden kann. Ja? Du hast dann die Trams, die nicht mehr durchkommen, die Autos kommen nicht mehr durch, das staut sich zurück. Die Polizei war hier immer sehr schnell, hat versucht umzuleiten, zu sperren. Es ist aber einfach nicht ungefährlich. Also das ist ein Fakt. Die Polizei hat dann auch in diesem Fall erklärt, wie du es eben schon gesagt hast, Versammlung ist aufgelöst. Es bleiben dann häufig, aber die eine Hälfte bleibt einfach trotzdem sitzen. Die andere Hälfte ist vielleicht einfach festgeklebt, kann also ohne weiteres vielleicht gar nicht da weg, auch wenn die Polizei das sagt. Ich glaube, viele von uns haben die Bilder noch im Kopf, gingen einige davon ja auch wirklich viral durch die sozialen Medien. Und ich habe es eben schon so ganz kurz angeteasert, wie es in Frankreich zum Teil gelaufen ist, bei uns ja nicht. Also Polizei kann ja nicht einfach wegtragen, wenn du da festgeklebt bist. Also auflösen heißt dann in dem Fall vorher ablösen.
Genau, also das mussten sie natürlich tun. Und hier kommt dann tatsächlich das Strafrecht ins Spiel, weil die waren ja festgeklebt und saßen da ja erstmal weiter, obwohl die Polizei gesagt hat, Demo ist aufgelöst. Und da gibt's eben diesen Straftatbestand Nötigung im Straßenverkehr.
Genau, vielleicht auch dazu, das klingt ja sehr abstrakt, habe ich auch nochmal kurz mir aufgerufen. In § 240 Absatz 1 Strafgesetzbuch steht, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, und jetzt ist natürlich die Frage, worin liegt die Nötigung? Fakt ist, dass natürlich die Aktivistinnen durch die Sitzblockade die Autofahrerinnen dazu gebracht haben, dass sie ihre Fahrt nicht fortsetzen können. Das ist logisch. Aber ist das Ganze in dem Sinne mit Gewalt passiert? Ich meine, die sitzen da, die kleben da. Kannst du das unter, Juristen würden sagen, unter dem Begriff der Gewalt subsumieren?
Ja, genau. Also das war auch einer so dieser Knackpunkte mit Gewalt, wobei mittlerweile gibt es da relativ klare Rechtsprechung. Also wie du schon sagst, so aktiv Gewalt üben die ja nicht aus. Aber was sie machen, ist ja erstmal eine psychische Form der Gewalt ausüben, indem sie natürlich die Autofahrenden daran hindern, weiterzufahren. Ne? Die wollen natürlich nicht die Festgeklebten einfach überfahren. Und dann hat eben die höheren Gerichte, also der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht, haben in vielen umstrittenen Fällen irgendwann mal entschieden, wir machen da so eine interessante rechtliche Konstruktion und sagen quasi, okay, dieses Hinsetzen und da festgeklebt sein und eben diese erste Reihe an Autofahrenden zu hindern, das ist psychischer Zwang, das ist eine Form von Gewalt, die üben die quasi auf die ersten Autofahrenden aus. Und dann diese ersten bleiben ja dann stehen, blockieren die Straße und dann können die dahinter ja nicht einfach weiterfahren, weil da stehen ja Autos. Und dann sagt man rechtlich, ah, diese Fahrzeuge, die allerersten, werden jetzt als Werkzeug genutzt, um die dahinteren dann quasi physisch, also körperlich, weil sie können ja dann einfach nicht an dem anderen Auto vorbeifahren, gegen die Zwang auszuüben. Das nennt man die sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung, weil man eben diese erste Reihe hat, die dann als Werkzeug genutzt wird für die zweite Reihe. Das war auch sehr lange juristisch umstritten und ist auch nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Aber deshalb sagt man, okay, auch wenn die einfach sich da nur hinsetzen und den Verkehr blockieren, dann ist es trotzdem mit Gewalt ausgeübt.
Ja, ich bin ehrlich, ich fand das so beim ersten Hinlesen da auch nicht so ganz überzeugend. Aber de facto kann man es vielleicht ganz vereinfacht versuchen runterzubrechen. Du zwingst die erste Reihe stehen zu bleiben. Und machst die dann selbst zur Blockade, ob die wollen oder nicht. Weil sie haben ja keine Wahl, was sollen sie machen, über dich drüber fahren.
Also, genau.
Ja, es ist klar, es ist so ein bisschen, es wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen konstruiert, aber wenn man sich reindenkt, es ist mir absolut klar, dass das umstritten war, weiß aber, was damit letztlich intendiert wurde und so ein Stück weit finde ich es ehrlich gesagt auch überzeugend. Fakt ist aber, Nötigung hat ja noch einen zweiten Absatz und da steht drin, dass diese Tat nur dann rechtswidrig ist, wenn eben die Anwendung dieser Gewalt oder die Androhung des Übels im Verhältnis zu dem eigentlich angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Und da könnte man ja jetzt sagen, naja, verwerflich bei Klimaaktivisten?
Genau, das war auch so das Umstrittenste, weil da musste man eben dann entsprechend begründen und argumentieren. Also konkret war eben dieses Gewalt durch diese Errichtung der Sitzblockade, das war ja das Mittel zu dem Zweck zu demonstrieren. Ist das jetzt verwerflich? Und die Rechtsprechung definiert Verwerflichkeit, die Verknüpfung des Mittels mit einem Zweck, der nach allgemeiner Auffassung sittlich zu missbilligen oder sozial unerträglich ist. Ist jetzt irgendwie schwer zu beurteilen und sehr abstrakt. Deshalb kam es auch zu diesen vielen verschiedenen Verurteilungen der Klimakleber, weil das ist letztlich eine Wertungsfrage. Und hier müssen alle möglichen Interessen eben gegeneinander abgewogen werden. Und hier spielt auch unsere Versammlungsfreiheit wieder eine Rolle. Weil bis zu dieser Auflösung hatten wir eine verfassungsrechtlich geschützte Versammlung. Die durften hier demonstrieren. Und dann müssen auch andere Personen gewisse Unannehmlichkeiten auch hinnehmen. Das ist gerade so die Folge der Versammlungsfreiheit. Aber das überschreitet natürlich gewisse Grenzen, wenn die Versammlungsfreiheit gezielt genutzt wird, um Dritte zu behindern. Dann kann man schon sagen, das Ganze ist verwerflich und damit strafbar. Aber es gibt halt keine klare Trennlinie. Da muss man eben wirklich den Einzelfall anschauen. Und das sieht man auch immer in den Urteilen. Da gibt es so eine ganz ausführliche Beschreibung und Bewertung der Umstände. Und man guckt sich an, an welchem Ort war das? War das jetzt eine Nebenstraße? War das ein Hauptverkehrsknotenpunkt? Zu welcher Uhrzeit? War das irgendwann, wenn da sowieso niemand langfährt? Oder frühmorgens zur Rush Hour? Wie lang war die ganze Blockade? Waren das nur mehrere Minuten, mehrere Stunden? Wie lang war der Stau? Wie konnte man das umfahren? Hätte man irgendwie da noch Umleitungen einleiten können, etc.? Und wir müssen halt gucken, auf der einen Seite hatten wir eben diese Verkehrsinteressen und auf der anderen Seite eben die Versammlungsfreiheit als wichtiges Grundrecht. Und dann muss man eben diese Umstände gewichten. Wenn man dann halt wirklich die Versammlungsfreiheit nutzt, um so ganz spezifisch Verkehrsinteressen da auszuhebeln, dann kann man das schon als verwerflich sehen und dann ist das Ganze eben strafbar. Aber das ist eben eine Wertungssache, die den Gerichten überlassen war.
Ja, und das ist tatsächlich rechtlich, finde ich, relativ kompliziert, diese Art von Fällen. Was ich daran aber gut finde, ist, dass ja von Fall zu Fall entschieden wird. Also, dass du eben bei uns nicht sagen kannst, ja, ey, grundsätzlich Verkehrsinteresse, Autofahrernation. Ich hoffe, das ändert sich ja sowieso mal. Aber das sagt man Deutschland ja immer nach, dass man nicht so pauschal sagt, ja, Autofahren ist immer wichtiger als demonstrieren, sondern dass die Gerichte sich eben jeden konkreten Fall angucken und es immer eine eigene Abwägung gibt. Und das finde ich ist das Tolle an unserem Rechtsstaat. Und die Fälle sind halt auch unterschiedlich gelagert gewesen, muss man einfach sagen. Also man hat unterschiedliche Straßen, wie du es gerade gesagt hast, sich rausgesucht. Kommt drauf an, wo man sich festgeklebt hat. Also ich finde das schon ganz gut, dass da sehr im Einzelfall geguckt und beurteilt wird. Jetzt stellt sich aber ergänzend, finde ich, in diesen Fällen noch eine zusätzliche Frage. Und zwar mit Blick auf Artikel 20a Grundgesetz und den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Man hätte ja sagen können, hey, hier in diesen Fällen ist nicht nur diese Versammlungsfreiheit abzuwägen und Verkehrsinteressen der Wartenden, sondern Klimaschutzinteressen. Würde bestimmt der ein oder andere auf die Idee kommen, das auch mit in die Abwägung einzustellen.
Sehr gute Frage, guter Punkt. Und das wurde auch ganz viel diskutiert. Also wie du richtig gesagt hast, Klimaschutz ist ein geschütztes Ziel. Das ist auch von unserer Verfassung geschützt. Und der Staat ist eben auch zum Handeln verpflichtet. Aber hier ging es ja konkret um den Straßenverkehr und die Demo, die da einfach stattgefunden hat. Und das Thema der Versammlungsfreiheit ist irrelevant, weil der Staat, wie auch schon bei der Anmeldung von einer Demo, muss sich neutral verhalten und darf das Thema nicht inhaltlich bewerten. Allerdings muss man ja wieder beachten, okay, Ort, Verhalten, Art der Demo, wenn das besonders eng miteinander verknüpft ist, dann hat man natürlich einen sehr hohen Schutz der Versammlungsfreiheit, weil das hatten wir ja hier in diesen Fällen, Verkehrsemissionen auf der Straße und so weiter. Aber es kommt bei der Verwerflichkeitsprüfung im Strafrecht eben nicht auf das konkrete Demonstrationsthema an. Dass Klimaschutz und Einhaltung der Klimaschutzziele legitime Anliegen sind, das wissen wir spätestens seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 21. Dazu gibt es übrigens auch einen schönen Blogbeitrag bei uns. Aber das kann letztlich die Bewertung der Verwerflichkeit nicht beeinflussen, weil damit würden wir inhaltlich das Thema der Versammlung bewerten und das dürfen wir nicht. Aber das, was das Gericht machen kann, diese Klimaschutzerwägungen, kann es trotzdem einfließen lassen an anderer Stelle, nämlich bei der sogenannten Strafzumessung, wenn es eben entscheidet, Geld- oder Freiheitsstrafe und wie hoch, dann kann man schon sagen, okay, das ist schon ein legitimes Anliegen, Klimaschutz ist wichtig, dann verhängen wir jetzt in diesen Fällen eben eine mildere Strafe. Das geht schon und das wurde auch von den Gerichten berücksichtigt.
Ich finde es ehrlich gesagt auch richtig, dass das auf der ersten Ebene keine Rolle spielen darf, weil sonst würdest du ja eine qualitative Abgrenzung von unterschiedlichen Interessen, für die Menschen auf die Straße gehen, vornehmen. Und das beißt sich mit Demokratie und letztlich mit dem Aspekt Meinungsbildung. Und das ist ja ein Teil der Versammlungsfreiheit, sich eine Meinung zu bilden, die auch öffentlich zu äußern. Und das finde ich ganz schwierig, dass man dann mitgucken dürfte. So, ja, das, nein. Und so, ich finde, das darf keine Rolle spielen. Also das ist schon ganz richtig so. Was wir uns aber mitnehmen können, ist der Merkpunkt. Sitzblockaden sind grundsätzlich erstmal Versammlungen im Sinne des Grundgesetzes und grundsätzlich auch geschützt. Allein die Tatsache, dass man sich da festklebt, das ist nicht anzuraten. Aber das macht die Versammlung jetzt nicht per se unfriedlich. Wir merken uns auch, Polizei darf auflösen, wenn die Interessen jetzt in dem Fall der betroffenen Verkehrsteilnehmer überwiegen, und zwar die Interessen der sich Versammelnden. Was wir aber auch merken sollten, festkleben kann eben eine Nötigung im Straßenverkehr sein und damit strafbar. Das wären doch so die Merksätze, die wir uns vielleicht mal so zusammenfassen könnten, oder? Habe ich was vergessen, Laura?
Nee, hast du sehr schön zusammengefasst. Und ich finde das auch einen guten Fall, wo man so mal sieht, wie so Verfassungsrecht mit Strafrecht ineinander greift und dann doch irgendwie alles zusammenhängt und da wieder berücksichtigt werden muss.
Ja, machen wir nicht nur Klimakleber, die gingen ja ziemlich steil durch die Medien, sondern noch eine andere Gruppe von Fällen, die mich ehrlich gesagt ziemlich betroffen gemacht hat, wenn ich ehrlich bin, und zwar CSD. Da würde ich auch ganz gern drüber sprechen. Christopher Street Day gibt seit so vielen Jahren bei uns in Hamburg, ging der direkt unter meinem Balkon durch. Immer ein Riesenspektakel, und ich hatte dann lange immer Flitter auf meinem Balkon liegen. Bevor wir aufgezeichnet haben, sind viele CSDs schon gelaufen und die meisten werden es verfolgt haben. Es gab Sicherheitsprobleme. Es gab Sicherheitsprobleme und deswegen wurden, ich weiß gar nicht, ob es einer oder mehrere waren, ich glaube Gelsenkirchen und Regensburg. Einer wurde umgeplant, einer abgesagt. Also es gab Probleme.
Genau, also in Gelsenkirchen kam es so eine Stunde vor Beginn des CSD dazu, dass die Polizei die Veranstalter angerufen hat und eben bekannt gegeben, es gibt eine abstrakte Gefahrenlage wegen unkonkreten Anschlagsdrohungen. Und deshalb haben dann die VeranstalterInnen den CSD aus Sicherheitsgründen abgesagt, was natürlich nachvollziehbar ist. Aber dennoch ist es eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Natürlich hat nicht der Staat das gesagt, die haben das selber entschieden. Aber der Staat ist natürlich auch verpflichtet, Grundrechte zu gewährleisten und für Schutz zu sorgen. Und ja, das geht natürlich nur in Grenzen. Der Staat kann nicht vor allen Gefahren schützen. Aber es kommt natürlich auf die konkrete Situation an. Und es ist natürlich für die Betroffenen auch nicht schön, wenn sie dann eben diese Veranstaltung nicht machen können und hier von ihrer Versammlungsfreiheit keinen Gebrauch machen können. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wie die Sicherheitslage konkret in Gelsenkirchen aussah. Ich gehe davon aus, dass die Polizei das korrekt eingeschätzt hat. Aber dennoch zeigt es auch irgendwie so ein bisschen die Gefahren für die Versammlungsfreiheit, indem so diffuse, abstrakte Gefahren Anlagen geschaffen werden, in der eine Situation entsteht, in der eben der Staat von der Polizei nicht in der Lage ist, die Sicherheit zu gewährleisten und Demonstrierende eben aus Angst nicht zu einer Versammlung gehen oder die gar nicht erst stattfindet, ist das doch ein indirekter Angriff auf unsere Demokratie, weil die Versammlungsfreiheit ist einfach super zentral dafür.
Na, absolut. Und ich glaube, es war in Regensburg, also gab es auch in anderen Städten, es war ja Riesenalarm. Ich glaube, es war in Regensburg, gab es konkrete Drohschreiben. Und da mussten sich natürlich auch Stadt und Polizei zusammensetzen, überlegen, Sicherheitserwägungen anstellen. Und da wurde dann umgeplant, damit die Veranstaltung trotzdem stattfinden kann. Und was mich daran so nachdenklich gemacht hat, Laura, ich meine, in dem Fall war die Stadt willens und die Polizei war willens, da alles dafür zu tun, dass die Sicherheit aller, die eben teilnehmen wollen, gewährleistet ist und dass die Veranstaltung stattfinden kann. Jetzt gucke ich aber in ein paar Bundesländer, die mir so ein bisschen Sorgen machen. Und da denke ich mir, was wäre denn, ja, wenn da bei der Polizei Rechtsextreme sind oder die in der Stadt an den entsprechenden Stellen schalten und walten. Da gerade das so Fälle sind, wo du so auf die Kooperationsbereitschaft der Behörden angewiesen bist, da kann doch die Versammlungsfreiheit, die so wichtig ist in unserer Demokratie, so schnell fallen.
Ja, absolut. Also hier sieht man nochmal, wie auch dann Einschränkungsmöglichkeiten missbraucht werden könnten. Und so wichtige demokratiezentrale Elemente wie die Versammlungsfreiheit letztlich irgendwie ausgehebelt, wenn da eben nicht so eine Kooperationsbereitschaft besteht und es eben nicht, der Staat nicht die Intention hat, Grundrechte zum Maximum zu gewährleisten, sondern möglichst das geltende Recht zu nutzen, um das soweit es geht eben einzuschränken. Es zeigt aber auch, dass Gewaltszenarien, wie auch immer sie kreiert werden, Menschen davon abhalten können, von ihrer Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen. Und dass es letztlich irgendwie so leicht, in Anführungszeichen, geht, Grundrechte einzuschränken, das sollte uns auf alle Fälle alle aufhorchen lassen.
Ja, das finde ich auch. Und ich weiß nicht mehr, war es in Leipzig? Da war eine, ich glaube, es war Leipzig. Ich muss nochmal gucken, dann verlinke ich es in den Shownotes, wenn ich es nochmal finde. Also in einer deutschen Stadt auch ein CSD geplant. Und dann war schon von rechtsextremer Seite eine Gegendemo dazu angekündigt. Und dann gab es dazu aber wieder eine Gegendemo. War das Leipzig? Erinnerst du das? Hast du die Bilder vor Augen? Fantastisch.
Ja, ich glaube, ja.
Ich meine, es war Leipzig. Und da hat sich sehr schön gezeigt, wie das Versammlungsrecht für was Gutes genutzt wurde, um das Versammlungsrecht anderer zu schützen. Vor Menschen, die das Versammlungsrecht missbrauchen wollen. Das war jetzt kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja.
Vielleicht fassen wir nochmal zum Schluss zusammen, was du uns heute inhaltlich mitgebracht hast. Also, wir haben uns mit Auflagen bei Demos beschäftigt. Die können zulässig sein. Man muss dann immer im konkreten Fall gucken, ob die Art der Auflage so okay ist. Sie sind aber grundsätzlich das mildere Mittel im Vergleich zu einem Verbot oder einer Auflösung dann vor Ort. Wir können uns auch merken, wenn Maskenpflicht herrscht, dann ist es okay, eine Maske auf der Demo zu tragen. Vielleicht ist es dann sogar eine Auflage zu der Versammlung, so wie in der Pandemie. Dann ist das keine Vermummung. Wenn ich darüber hinaus was trage, dann kommt es immer darauf an, ob das okay ist, ob ich damit ganz bewusst meine Identität verschleiern will. Und es muss auch das, was ich mir so überstülpe, muss auch geeignet sein, meine Identität zu verschleiern. Und da muss ich dann auch aufpassen, dass ich mich nicht strafbar mache. Klimakleber, da merken wir uns, Sitzblockaden sind Versammlungen, aber im schlimmsten Fall kann ich mich da auch strafbar machen, wenn die Versammlung aufgelöst wurde und ich klebe da noch weiter rum. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja.
Zum CSD merken wir uns einfach, wir hoffen weiter auf die Kooperationswilligkeit unserer Behörden, weil auch der CSD gehört zu Deutschland dazu. Den gibt es schon lange. Ich freue mich immer, wenn man sieht, wie bunt und fröhlich alle unterwegs sind in den Straßen Berlins. Und ich freue mich immer weniger über die ein oder andere Gegendemo. Ich freue mich aber immer sehr über die Gegendemos zur Gegendemo. Das könnte man, das war jetzt kein Merksatz, aber vielleicht merken wir uns dazu einfach, hey, unabhängig von der Versammlungsfreiheit, Toleranz und Offenheit gegenüber allen Menschen ist immer eine gute Sache. Findet auch unser Grundgesetz, glaube ich. Habe ich alles zusammengefasst, ja. Laura, oder fehlte noch was?
Sehr schön hast du es zusammengefasst. Hätte ich nicht besser können.
Sehr gut. Laura, dann danke ich dir sehr. Und wir halten mal lose fest. Wir beobachten auch mal den Rest des Jahres, was es für spannende Versammlungen und vielleicht spannende Entscheidungen dazu gibt. Und vielleicht machen wir nochmal einen Nachklapp.
Sehr schön.
Ich danke dir, Laura.
Danke für die Einladung, Steffi.
Bis dann.
Bis dann.
Shownotes nicht vergessen und abonnieren.